Eben, wir segeln in ziemlich unruhigen Gewässern und in den letzten 2 Wochen ungefähr ist es ja noch offensichtlicher geworden, dass das tatsächlich so ist. Und ich möchte mich auch heute dem Thema so nähern, wie eigentlich immer, indem wir nämlich die beiden Begriffe, die Ruhe und die Gelassenheit, ein wenig unter die Lupe nehmen und indem wir schauen, was das Wort Gottes Wort dazu zu sagen hat. Beginnen wir also mit der Ruhe. Und da hat ja Gerd die Predigt schon fast ein wenig vorweggenommen. Und als wir das abgesprochen haben, hat er auch von der Ruhe gesprochen. Die Ruhe, die er gemeint hat und die ich hier natürlich auch meine, das ist nicht das Nicht-Vorhandensein von Lärm, also eine Ruhe, die man mit guten Fenstern oder Schallschutzwänden erreichen kann. Nein, es geht um die innere Ruhe. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir einfach mal das Gegenteil von dieser Ruhe anschauen. Da gibt es verschiedene Stichworte dazu. Nervosität, Streit, Spannung, Druck, Anspannung, Überforderung, Belastung, Ärger, Unausgeglichenheit, Unfrieden, Wut, Hass, Zwietracht, Zwicht, Ungeduld, Unzufriedenheit oder Auseinandersetzung. Das sind zum Teil ähnliche Begriffe und sie sind auch nicht immer reine Gegenteile, sondern stellen vielmehr so Faktoren dar, die einer inneren Ruhe im Wege stehen oder im Wege stehen können. Und die Liste ließe sich natürlich auch noch beliebig fast verlängern. Wir können uns aber auch die Synonyme anschauen und das werden dann beispielsweise Friede, Gleichgewicht, Bedacht, Selbstbeherrschung, Besonnenheit. Wir können die gleiche Übung kurz machen für die Gelassenheit und dann höre ich dann damit auf. Auch dort das Gegenteil, auch wieder Nervosität, Angespanntheit, Verkrampftheit, Verbissenheit, Aufregung oder Emotionalität. Und auch diese Aufzählung ließ sich natürlich fortsetzen. Synonyme sind Abgeklärtheit, Ausgeglichenheit, Beherrschtheit, Besonnenheit, Gefasstheit, Gleichmut, Kaltblütigkeit vielleicht auch, Unerschütterlichkeit, Leidenschaftslosigkeit, Seelenruhe, Selbstbeherrschung. Und auch diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht mir nur darum, die beiden Begriffe, so wie ich sie im Folgenden verwenden werde, etwas fassbar zu machen, soweit das überhaupt nötig ist. Und es stellt sich nun die Frage, ob Ruhe und Gelassenheit überhaupt etwas sind, das wir in unserem Leben anstreben sollten. Und wenn ja, warum? Und wenn ja, wie wir das am besten erreichen können. In der Bibel gibt es viele Stellen, die den Wert der Ruhe oder der Gelassenheit zum Ausdruck bringen. Stellen, wo wir zu Nervosität oder Unausgeglichenheit aufgerufen werden, habe ich keine gefunden. Gut, das ist auch nicht so ernst gemeint. Oder? Im 1. Brief an Timotheus schreibt Paulus, dass wir beten sollen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Ich lese aus Kapitel 2 die Verse 1-3, wie ihr seht, hinter mir. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen darbringen für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Wir lernen aus diesem Text, wie wichtig das Gebet, Fürbitten und auch die Danksagung sind, damit wir eben ein ruhiges und stilles Leben führen können. Wir sollen all dies tun vor allen Dingen. Michael Hahn, das habe ich gefunden, ist offenbar ein schwäbischer Pietist und selbst Bauer gewesen und er hat mit Blick auf das Gebet am Morgen, eben vor allen Dingen, hat er gesagt, es ist wie beim Wetzen der Sense, es ist ein Unterschied, ob ich das nach oder vor dem Mähen tue. Martin, das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Oder? Viele junge Menschen hier im Westen möchten vielleicht auch Junggebliebene möchten wo vielleicht gar nicht so ein ruhiges Leben, sondern eins mit Action und Spaß. Und sie können den Wert eines stillen und ruhigen Lebens vielleicht nicht oder noch nicht richtig wertschätzen. Wahrscheinlich eine Mehrheit der Weltbevölkerung kann von einem ruhigen Leben sowieso nur träumen. Und das gilt nicht nur für Kriegsgebiete wie gerade die Ukraine und es gibt andere, wo man einfach nicht mehr darüber spricht, sondern für viele Menschen auch hier bei uns und vor allem in der dritten Welt, deren Alltag eigentlich ein ständiger Kampf ums Überleben darstellt. Gerade jetzt, wo die Energie und auch die Lebensmittelpreise geradezu explodieren. Und das trifft die Ärmsten immer erstens zuerst und zweitens am härtesten. Für sie ist ein ruhiges und stilles Leben, zumindest im weltlichen Sinne, muss ich ergänzen, weit weg. Und bitte erlaubt mir, dass ich einen ganz kleinen Exkurs mache, der auch mit Ruhe und Gelassenheit zu tun hat. Ich möchte euch zwei Grafiken zeigen. Das ist hier kein Börsenseminar, oder? Auch wenn es jetzt so aussieht, oder? Ich freue mich schon auf den neuen Beamer, dann wird es auch noch richtig scharf, oder? Was ist das? Sieht man etwas? Also, was man hier sieht, oder? Und das hat wirklich mit, ob man noch ruhig und gelassen sein kann, das ist Wheat, also Weizen. Der Weizenpreis über 40 Jahre, also relativ lange. Und ihr seht, er hat schon mal, wo er jetzt steht, da, geht wie eine Kerze, ist es raufgegangen. Also das könnt ihr euch mal vorstellen, was das für viele Menschen heißt auf der Welt, die bisher gerade so durchgekommen sind finanziell. Oder? Wir haben hier übrigens schon mal einen Peak gehabt, aber weniger hoch als hier. Das war 2008 und was dann passiert ist, das wisst ihr, oder? Ich bin kenne die Zukunft nicht, aber jedenfalls ist das für viele Menschen ein Riesenproblem und Energie ist noch extremer, ist ein 25-Jahre-Chart. Und zwar ist das Gas, könnte auch Öl sein oder was auch immer. Man sieht, er ist da quasi fast die ganzen 25 Jahre da ein bisschen rauf und runter, so immer so um 50 bis 80. Dann einmal kleiner Peak da, aber dann wieder runter. Und jetzt, und es hat schon vor der Ukraine angefangen übrigens, oder? Das habt ihr sicher auch gelesen. Und dieser Teil da, das ist jetzt aktuell, oder? Wie eine Kerze. Und was habe ich am Freitag gemacht, am Freitagabend dachte ich, habe ich nochmal geschaut, war schon auf 495 oder so, ist noch weiter gestiegen. In England sagt man, oder? Zu den beiden Grafiken Heat or Eat, also Essen oder Heizen, aber nicht beides, oder? Und das ist sehr traurig, oder? Und das ist hat auch mit Ruhe und Gelassenheit, deswegen, weil das beschäftigt mich auch, das. Und das hat auch mit Ruhe und Gelassenheit zu tun, oder wie man ja eben noch ruhig und gelassen sein kann, wenn man sich eben überlegt, dass Menschen finanziell schon sehr herausgefordert sind und dann so etwas passiert. Oder? Und wir in der Schweiz merken das noch nicht mal so wahnsinnig, obwohl ich jetzt, als ich hierher gefahren bin, fahre ich immer an der Tankstelle vorbei, der Eingangskloten von Basdorf, dort ist jetzt 2.10 Franken, oder Diesel, was ich tanke. Oder? Unglaublich, oder? Und aber in der Schweiz ist es noch ein bisschen abgemildert, weil der Franken so stark ist, oder? Wenn ihr in der Türkei wohnt, wo noch die Währung abschmiert, oder? Und dann kombiniert mit dem, es ist keine gute Kombination. Wir haben gesehen, Gegenteile von Gelassenheit sind Nervosität, Angespanntheit, Aufregung und das kann sicher bei vielen Menschen eben zu diesem Gegenteil von Gelassenheit führen, wenn man Familienvater ist und nicht weiß, wie man die Familie durchbringen will. Es ist auch so, dass man weiß, dass wenn die Ausgaben für Nahrungsmittel über 30% vom Einkommen ausmachen, dann sind die Aufstände, Tumulte, Revolutionen also nicht mehr weit. Oder? Und das ist, mal schauen, wie das da weitergeht. Und es kann auch sein, dass diese kerzenartigen Bewegungen dann auch wieder schnell korrigieren. Oder? Aber ich glaube nicht, dass es wirklich wieder ganz zurückkommt. Aber kommen wir jetzt zurück zum eigentlichen Thema, obwohl eben das nicht so weit weg, da was ich jetzt gesagt habe. Und kommen wir zu einem weiteren Beispiel nach Timotheus, den ich vorher zitiert habe, zu einem anderen Beispiel für den Wert und die Wichtigkeit der Ruhe. Und zwar erzählt uns das Jesus selbst. In Matthäus 11, in den Versen 28 bis 30, sagt Jesus die folgenden Worte, die ich gleich zitieren werde, und die ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen sind. Es ist noch interessant, wenn ihr Matthäus 11, das sind die drei letzten Verse von Matthäus 11, wenn ihr die Verse vorher anschaut und die Verse nachher, die ersten im Kapitel 12, die haben überhaupt nichts mit dem zu tun. Es ist quasi wie, es kommt einfach, gehören aber zu den bekanntesten Versen der Bibel überhaupt. Oder? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auch auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also im Vers 28 lädt Jesus die mühseligen und beladenen Menschen ein, die müde geworden sind und schwer tragen an ihren Belastungen. Menschen, denen die Ruhe und die Gelassenheit, warum auch immer, abhanden gekommen ist oder die sie vielleicht gar nie hatten. Und Gründe dafür gibt es viele. Stress im Alltag, vor allem auch im Berufsalltag immer mehr. Die Verantwortung, die wir in irgendeiner Form zu tragen haben. Die Sorge um Menschen, die uns anvertraut sind. Vielleicht das Leiden einer Krankheit, mit der wir leben müssen. Die Trauer um einen geliebten Menschen, der uns genommen wurde. Die Angst vor dem, was die Zukunft bringt, oder all die Wunden, die uns im Laufe des Lebens schon in irgendeiner Art und Weise zugefügt wurden, aber auch die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen und uns selbst unter Druck setzen. Ich muss. Jesus wartet auf all diese Menschen mit offenen Armen, und das sind ja eigentlich wir alle, in irgendeiner Form, ohne Ausnahme. Im Vers 29 wechselt dann Jesus von der Einladung zur Verheißung. Wenn ihr meine Einladung Folge leistet und anfangt, den schweren Ballast abzulegen, dann werdet ihr Ruhe finden. Mit Ruhe ist hier natürlich nicht Trägheit oder Faulenzen, Beine hochlagen auf dem Sofa und irgendwie Netflix schauen. Es ist nicht eine Untätigkeit gemeint hier. Die Hoffnung für alle Übersetzung, die ich sonst nicht so mag eigentlich, aber die spricht hier von, übersetzt hier mit Frieden, den Jesus uns geben wird. Und das scheint mir eigentlich sehr passend. Wir haben ja auch bereits zu Beginn bei dieser Gegenteil-Synonym-Übung da gesehen, dass ein Synonym für die Ruhe ist eben der Friede. Frieden, innere Gelassenheit, zur Ruhe kommen, wer wünscht sich das nicht? Viele Menschen suchen nach Möglichkeit, den inneren Frieden zu finden, und sie geben dafür manchmal viel Geld aus für irgendwelche Seminare oder Kurse. Und bei Jesus kriegen wir das alles kostenlos. Und die Ruhe oder eben der Friede, der hier gemeint ist, hat zudem noch Ewigkeitscharakter. Bereits in Jeremia 6,16 spricht der Herr eine Einladung für sein Volk aus, und Jesus zitiert daraus im Vers also im Vers 29. Genau. So spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprachen, wir wollen nicht darauf wandeln. Heißt in der Bibel mehrfach, es ist ein hartnäckiges oder ein halsstarriges Volk. So. Gottes Volk ist auch hier vom Weg abgewichen und lehnt sogar die Einladung ab, die Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit ausspricht. Nein, wir wollen nicht darauf wandeln. Und so werden sie die Ruhe für ihre Seelen nicht finden. Voraussetzungen für Ruhe und Gelassenheit sind Vertrauen haben in Gott, keine Angst haben mit sich und Gott im Reinen sein, wie man ja so sagt. Gott gehorsam sein, ist auch ein Element. Jesus fordert uns auf, seine Einladung anzunehmen. Er sagt uns ja, dass wir kommen sollen. Es liegt also an uns, aber er zwingt uns nicht dazu. Jetzt könnte man einwenden, dass man Ruhe und Gelassenheit schon haben kann, wenn alles gerade rund läuft und alles Paletti ist. Wenn wir dann aber plötzlich in eine ungewohnte, belastende, stressige oder sonst wie unangenehme Situation geraten, dann ist es mit Ruhe und Gelassenheit dann schnell mal vorbei, zu Ende. Aber die Einladung von Jesus gilt ja gerade für uns Menschen, die wir mühselig und beladen sind. Und das sind eben wir alle in irgendeiner Art und Weise. Dies hängt vielleicht auch noch von unserer Tagesform ab. Wir sind ja nicht jeden Tag gleich gut drauf und gleich belastbar, jedenfalls ich nicht. Oder eventuell hat sich aus irgendeinem Grund schon ein gewisser Stresslevel sozusagen in uns aufgestaut oder aufgebaut. Es hängt aber auch von unserer Persönlichkeit ab, wie leicht wir uns ins Boxhorn jagen lassen. Ihr kennt ja sicherlich Menschen, die praktisch nichts aus der Ruhe bringen können. Und was dann diejenigen, die sich eher leicht aus derselbigen bringen lassen, erst recht halb verrückt macht. Wenn sie selbst in einer Situation sind, völlig nervös, und der andere, da ist die Ruhe selbst, oder? Macht einem das auch noch manchmal verrückt. Es gibt aber auch Menschen, die ihre Kontenance wegen jeder Kleinigkeit verlieren. Ich hatte jahrelang einen Bürokollegen, der wegen wirklich jede Kleinigkeit sofort auf 180 war und dann an der Decke war, hat man nicht mehr gesehen, Dani, wo bist du? Ah, da oben, gut, holt man ihn wieder runter. Aber dann ist er auch von 180 auf normal, ist er dann innerhalb kürzester Zeit wieder gekommen. Aber das fast jeden Tag einmal ist das vorgekommen. Und wir können ja alle selbst in den Spiegel schauen und können uns prüfen, in welche Kategorie wir eher gehören, oder ihr könnt auch in eurem Umfeld mal nachfragen. Also wir sind von unserem Naturell her unterschiedlich geschaffen, manche meisten die gleiche Situation gelassen und mit Ruhe, während andere dabei fast den Verstand verlieren. Und wir sind, wie gesagt, auch nicht jeden Tag in der gleichen Form, aber wir dürfen wissen, dass wir in schwierigen Umständen oder wenn es uns gerade nicht so gut geht und wir anfälliger dafür sind, eben diese Ruhe und Gelassenheit zu verlieren, vor Gott kommen dürfen mit dem ganzen Ballast, der auf unseren Schultern lastet und uns niederdrückt. Wir dürfen dann vielleicht mit in einem sinnbildlichen Sturm innehalten und ins Gebet gehen. Und dann spüren wir gerade, dass wir gerade dann nicht alleine sind, sondern dass Gott an unserer Seite ist. Einige von euch haben schon viele Beispiele erzählt von Situationen, wo Ruhe und Gelassenheit gerade weit weg waren und sie nicht mehr weiter wussten und dann zu Gott gefleht haben und er sie erhört hat, und zwar schnell in der Situation drin. Ein solches Beispiel hat mir Doris erzählt und ich habe mir die Erlaubnis gegeben, es hier zu erzählen. Also Doris war vor einigen Jahren an einem Abend, als es dann schon finster war, unterwegs von Silben zurück nach Kloten. mit dem Auto und sie hat sich dann verfahren, was da in diesem Siedlungsbrei dort noch schnell mal vorkommen kann. Und das war die Zeit noch vor den alten Navis, gab es damals noch nicht. Und sie hat dann verständlicherweise, war dann die Ruhe und Gelassenheit dann Theorie. Aber Gott ist eben real. Und sie hat ihn dann um Hilfe geschrien, hilf mir da, mich da nach Hause zu führen. Und kurz danach hielt an einer Ampel ein Auto in der Spur nebenan und dort ist das Fenster runtergekurbelt und da war eine Frau drin in diesem Auto und Doris hat sie nach dem Weg zum Flughafen gefragt. Und die Frau hat gesagt, ja, folgen Sie mir einfach nach. Und nach einiger Zeit kam das grüne Schild mit der Aufschrift Flughafen. Die Frau ist dann hat eine andere Richtung genommen und war nie mehr gesehen und sie ist fast wie ein Engel erschienen und auch so wieder verschwunden. Und ich gehe davon aus, Doris, dass dann auch wieder die Ruhe Einzug gehalten hat und die Dankbarkeit. Und ja, genau. Wir dürfen also jederzeit zu Gott flehen. Das lesen wir auch in verschiedenen Psalmen immer wieder. So im Psalm 116, wo es offenbar um Leben und Tod geht. Ich lese die Verse 1 bis 9. Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen, denn er hat sein Ohr zu mir geneigt. Darum will ich ihn anrufen mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Und die Erfahrung des Psalmdichters, man weiß nicht, wer es ist, ist, dass man sich auf Gott verlassen kann. Sichere Hilfe für jeden Tag und Rettung für die Ewigkeit vermag nur Gott zu gewähren. Diese Gewissheit gehört zu den Schätzen, die wir Gläubige haben. Sie gibt uns auch menschlich gesehen, aussichtslosen Situationen die Ruhe für unsere Seelen. Wenn alle weltlichen Stützen quasi einbrechen oder versagen, lernen wir ganz auf Gott angewiesen zu sein. Für jeden Tag seines Lebens, sein Leben lang, hat sich der Psalmist vorgenommen, den Herrn in allen Angelegenheiten anzurufen. Im Glauben breitet er seine Sorgen und seine Vorhaben vor dem Herrn aus, der sein Ohr zu ihm geneigt und ihn errettet hat, wie es heißt. Was der Psalmenschreiber für sich in Anspruch nimmt, das dürfen wir auch wir für unser eigenes Leben in Anspruch nehmen. Auch wenn es uns gut geht und wir ruhig und gelassen sind, nicht nur, wenn es gerade brennt im Leben. Ich habe ja schon gesagt, dass die Ruhe hier nichts oder nicht viel mit Untätigkeit oder Faulenzen zu tun hat. Und doch kommt auch dieser Aspekt in der Bibel eine Bedeutung zu. Gott hat sich am siebten Tag ausgeruht, nachdem er die Schöpfung vollendet hatte und gesehen hatte, dass alles gut war. Ruhen oder Ruhen bezeichnet eben auch den Zustand nach einem beendigten Werk, nach einer beendigten Arbeit. So wird der zum ersten Mal in der Heiligen Schrift, eben im 1. Mose 2,2, das ist genau der Vers, der Gerd eingangs erwähnt hat. Die am Ende der Schöpfung stehende Ruhe zerbrach dann allerdings schon bald durch den Sündenfall. Und die Unruhe herrscht fortan, so lesen wir es in Hiob 14. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voller Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und er hat keinen Bestand. Eben ausruhen dürfen wir uns eben schon, auch ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Gott hat den Menschen das Sabbatgebot gegeben und Jesus hat den Pharisäern erklärt, dass der Sabbat für den Menschen gemacht sei und nicht umgekehrt. Die warme Jahreszeit nähert sich ja in großen Schritten und damit beginnt dann auch wieder die Wanderzeit. Und nach einer langen Wanderung freut man sich auf eine erholsame Rast, irgendwo ein Bergrestaurant und isst etwas Kleines und trinkt vielleicht ein Bier. Das ging den Menschen zu biblischer Zeit nicht anders. Als das Volk sich noch im babylonischen Exil befand, bekam der Priester Esra eines Tages vom persischen König Artaxerxes den Auftrag, mit seinen Leuten nach Jerusalem zu reisen, um dort den Tempeldienst wieder in Gang zu bringen. Doch nach dem langen Fußmarsch gingen sie nicht sofort zum Tempel, sondern gönnten sich erst einmal eine ausgiebige Erholung. In Esra 8,32 lebten wir und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage lang aus. Jetzt muss man dazu auch sagen, das war nicht eine Wanderung an einem schönen Sommertag. Ich habe das mal in Google geschaut, ich weiß nicht, ob man das überhaupt weiß. Die Distanz zwischen Babylon und Jerusalem, oder? Ich habe immer gedacht, man weiß nicht genau, wo Babylon eigentlich gelegen hat. Das sind 870 Kilometer. Also dann darf man sich schon 3 Tage nachher ausruhen. Und die hatten ja wahrscheinlich nicht so gute Schuhe, wie wir das heute haben. Und auch König David brauchte eine Erholung nach einem nervenaufreibenden Fußmarsch und gönnte sich eine Auszeit. Im 2. Samuel 16 lesen wir, der König kam mit allem Volk, das bei ihm war, müde an den Jordan und ruhte dort aus. Und wenn wir eben gearbeitet haben und uns sonst wie betätigt haben, dann dürfen auch wir uns ausruhen und zur Ruhe kommen. Was drücken wir aus, wenn wir Ruhe machen? Ich habe da einen Artikel gelesen, 3 Punkte, und die möchte ich euch eigentlich da vorlegen. Es sind 3 Punkte. Also erstens, ich bin mehr als meine Leistung, ist der erste Punkt. Zweitens, ich bin bewusst abhängig. Und drittens, ich zentriere mich neu. Also ich bin mehr als meine Leistung, ist eben, dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss immer quasi nur leisten. Und wenn man nichts leistet, ist man nichts mehr, oder? Und das ist auch, eben wie auch Gerd ja erklärt hat am Anfang, man kann diese 6+1-Regel, wie er sie genannt hat, oder gilt eben auch, das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Und ich bin bewusst abhängig. Wenn ich ruhe, dann empfange ich. Ich bin mehr als das, was ich aus mir selbst mache. Ich bin immer ein Empfangender. Wenn ich ruhe, sage ja dazu. Und Menschen, die mit Gott leben, wissen, das entscheidende Tun in meinem Leben ist das, was ich Gott an mir selbst tun lasse. Darum sind Gebet, Stille und das Hören auf Gott eben die wichtigsten Faktoren dafür. Und dritter Punkt, ich zentriere mich neu. Das ist quasi ein Rad, dessen Achse nicht gut sitzt, läuft natürlich unrund und das ist gar nicht gut. Und wenn ich ruhe, zentriere ich mich neu. Und das hebräische Wort für Ruhe heißt Menua und hat viele Bedeutungen und Nuancen. Gelassenheit, Klarheit, Friede und eben auch Ruhe. Und aus der Ruhe heraus finde ich neu meine Mitte. Und die eigentliche Mitte unseres Lebens, das Zentrum, das sich unser Leben dreht, sollte Gott sein. Dazu sind wir geschaffen. Und darum dient die Ruhe und der Ruhetag auch dazu, uns wieder auf Gott zu zentrieren oder zu konzentrieren. Und was können wir gegen eine innere Unruhe tun, falls das mal der Fall sein sollte? Dann gilt im Wesentlichen die Aufforderung von Paulus aus dem ersten Brief an Timotheus, die wir zu Beginn schon angeschaut haben. Die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit Jesus Christus pflegen durch Gebet, durch Danksagung und Lobpreis. Und sowie durch das Lesen des Wortes. Und Petrus sagt uns, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist doch etwas, das wir uns wirklich zu Herzen nehmen können in jeder Situation. Gerade sofort, wenn uns etwas bedrückt, dann dürfen wir das abgeben. Des Weiteren sollen wir den uns zugewiesenen Platz am Leibe Christi einnehmen und in unsere Berufung und Aufgabe treu sein. Und in Harmonie nicht nur mit Gott, sondern soweit möglich auch mit allen Menschen leben. Und wir sollen die Rebellion, das Murren ablegen und nicht sagen, wie wir vorher gesehen haben, Volk Israel, wir wollen nicht darauf wandeln. Keine gute Idee ist die Flucht oder das sich davonstehlen. Das war zwar der Wunsch von David, als er wieder einmal von seinen Feinden verfolgt wurde, im Psalm 55, und da wurde er sogar von Feinden von innen, nicht von äußeren Feinden, verfolgt. Und in den Versen 7 bis 9 schreibt er: Und ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte, wie die Taube, ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Siehe, ich wollte weit wegfliehen, mich in der Wüste aufhalten. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Unter solcher Bedrohung möchte David so schnell wie möglich weg, die Flucht ergreifen, um irgendwo in der Stille Ruhe zu finden. Der alles beherrschende Gedanke ist, dem vernichtenden Sturm, dem drohenden Unheil durch Flucht zu entkommen. Er meint wohl, die Taube mit ihren Flügen sei ein Vorteil und in der menschenleeren Wüste wäre er am ehesten in Sicherheit. Doch David musste dort bleiben, wo er war und nicht eben in die Wüste fliehen, weil dort hat er keinen Auftrag von Gott, sondern dort, wo er war. Und wenn wir uns flüchten wollen, dann in die Arme Gottes, dort werden wir die Ruhe und die Gelassenheit finden. Und dann gibt es noch eine andere Art der Ruhe. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Ausdruck trügerische Ruhe oder Ruhe vor dem Sturm. Das sind Momente oder Zeiten gemeint, die den Anschein machen, als sei alles ruhig und in Ordnung. In Wirklichkeit ist es aber nur scheinbar und etwas Schlimmes steht gerade bevor. Also beim Tsunami, ich habe das Gott sei Dank nie selbst erlebt, aber ich habe sicher das auch, da 2004 war das gesehen, ist es ja so, dass sich das Meer kurz vorher zurückzieht und ganz ruhig wird und alles sieht eigentlich ruhig und schön aus, bis dann eben die zerstörerischen Wassermassen plötzlich mit voller Wucht eintreffen. Und solche Situationen gibt es vielleicht auch in unserem Leben, weil wir weltlich gesehen alles so planen und so vorbereiten, dass eigentlich nichts passieren kann. Und wie wir uns auf die eigenen Stärken verlassen, wir vielleicht sogar ein wenig selbstgerecht werden, doch dann passiert es. Und Jesus erzählt in einem Gleichnis von einem solchen Beispiel. Ich lese aus Lukas 12, die Verse 16 bis 23. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheuen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Es kommt also nicht darauf an, sich auf seinem weltlichen Reichtum auszuruhen, sagt Jesus. Vielmehr soll man die Gelegenheit nutzen, vor Gott reich zu werden. Im Vers unmittelbar vor diesem Gleichnis warnt Jesus seine Jünger vor Habgier und gleich im Anschluss an das Gleichnis, da steht die Rede über das falsche Sorgen, in der Jesus die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes als Beispiel dafür anführt, dass Gott sich um all seine Geschöpfe ausreichend kümmert. Reich sein bei Gott, das ist Gott in unser Leben einbeziehen. Genau das hat der reiche Bauer nicht gemacht. Er hat zwar viel überlegt und gerechnet, aber er hat die Rechnung, wenn ich das so sagen darf, ohne den Wirt gemacht. Er hat viel geplant und nachgedacht, aber an Gott hat er nicht gedacht. Hätte er an Gott gedacht, dann hätte er vielleicht ein Erntedankfest gefeiert, oder hätte wenigstens Gott im Gebet gedankt für all den Segen, den er erhalten hat. Und wenn er bis zu Ende gedacht hätte, dann wäre er vielleicht auch darauf vorbereitet gewesen, dass der ihm den Segen verliehen hat, ihn auch wieder nehmen kann. Dann wäre er nicht der trügerischen Ruhe quasi im Wortsinn erlegen. Gott kam in seinem Leben nicht vor. Ich möchte mit einem Psalm von David abschließen, in dem Gott im Zentrum steht. Und dem möchte ich dann auch gar nichts mehr weiter hinzufügen. Und zwar ist es Psalm 62. Die Verse 1 bis 9. Dem Vorsänger für Jedutun, ein Psalm Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil. Und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz aus vor ihm. Gott ist unsere Zuflucht. Amen.